Hallo Juliane.
Hallo Caro.
Wir treffen uns diese Woche wieder zu einer neuen Podcast-Aufnahme und ich habe ein Thema vorbereitet.
Sehr schön, ich bin schon sehr gespannt.
Bist du wirklich gespannt oder weißt du schon, worüber wir reden?
Ich glaube, ich weiß, worum es geht, weil wir eine Podcast-Aufnahme zusammen gemacht haben, die nicht so gut geworden ist technisch.
Genau, aber unsere Hörer haben die beste Qualität verdient, oder?
Ja, deswegen machen wir es jetzt nochmal.
Okay.
Ich bin vielleicht nicht so überrascht wie beim ersten Mal, bei der gelöschten Folge sozusagen. Aber die Fakten waren trotzdem sehr gut, deswegen freue ich mich nochmal drauf.
Okay, dann fange ich an. Wir sprechen diese Woche über Aufgaben, die man jetzt im Garten erfüllen kann, um angesiedelte Tiere zu unterstützen.
Ja.
Und dabei geht es um Tiere, die eben auch nützlich, also natürlich in unserem Garten sich aufhalten, aber auch nützlich für unseren Gemüsegarten sind.
Und du meinst mit jetzt natürlich den Herbst, ne?
Genau, den Herbst. Genau. Jetzt aktuell den Herbst. Da gibt es einiges zu tun. Und was das ist, das erzähle ich dir jetzt gleich. Sag mir doch mal, welche Tiere es in deinem Garten gibt.
Also ich habe ja eine Katze, das ist Tier Nummer 1, Toddy, haben wir selber angesiedelt. Wenn ich an Schädlinge denke, habe ich ein Reh oder mehrere Rehe, die mir alles wegfressen. Wir haben Enten, Vögel, würde ich sagen, und Würmer in der Erde, Käfer, Schnecken, die natürlich, also die mag ich ja am wenigsten, die mir immer schön meinen Kohl wegfressen, Kohlweißling, der seine Eier legt und seine Raupen mir den Kohl wegfressen. Warte mal, was gibt's denn noch?
Was hast du denn für Nützlinge im Garten?
Spinnen?
Mhm.
Ist das ein Nützling?
Ja.
Ah ja, und Bienen natürlich. Bienen natürlich für den Gemüsegarten. Sonst ist, glaube ich, nichts nützlich. Ich glaube, einen Fuchs habe ich noch, aber der ist für nichts gut, oder?
Oh, das ist, also so tief habe ich jetzt nicht recherchiert, aber ja, ich habe zwei Tiere mitgebracht und zwar einmal Bienen, die du eben schon genannt hast, also eigentlich ganz speziell eine Wildbienenart und zwar die Hummeln,
habe ich dir mitgebracht. Ja, die habe ich auch schon gesehen bei mir, stimmt.
Mhm. Jetzt haben wir den Herbst und im Herbst sind von diesen Wildbienen, also die Hummeln, sind aktuell nur noch die Königinnen am Leben. Also das gesamte Hummelvolk stirbt halt eigentlich zum Ende des Sommers, Anfang des Herbstes. Und jetzt lebt nur noch die Jungkönigin, die eben über die gesamte Saison angefüttert wurde. Die hat in ihrem Bauch auch schon die Eier für nächstes Jahr, um im nächsten Jahr ein neues Volk zu gründen. Und jetzt braucht die natürlich gerade aktuell noch so ein bisschen Futter. Mhm. Das heißt also, womit man ihr was Gutes tun kann, ist eine Bepflanzung, die bis spät in den Herbst reingeht.
Und blüht.
Und auch tatsächlich blüht, genau.
Ja, stimmt. Ja, ich hatte jetzt auch noch mal Senf ausgesät. Ich glaube, der blüht jetzt auch sogar noch mal einmal gelb.
Mhm.
Und ich sehe auch auf dem Feld oder auf den Wiesen auch noch ganz viel verschiedene Dinge blühen. Es gibt ja auch noch Sonnenblumen, ne?
Mhm.
Ist, glaube ich, auch gut für Bienen. Ja, das stimmt. Das zeigt mal wieder, wie wichtig das eigentlich ist, jetzt noch Pflanzen, also ne, Blüten irgendwo drin zu
genau.
haben. Das ist echt spannend. Aber dass sie wirklich weiterlebt und die Männer wahrscheinlich alle tot sind, ist super interessant. Das wusste ich vorher nicht.
Genau, also sie macht dann jetzt auch irgendwann bald so eine Art Winterruhe. Sie geht in die Winterruhe, eben wie gesagt mit den Eiern im Bauch, mit einem dick vollgeschlagenen Nektarbauch. Da wird sie eben über die gesamte Zeit von zehren. Und sie wird wach, wenn die Temperaturen wärmer werden. Und in unseren Breitengraden werden diese milden Winter ja immer häufiger.
Stimmt.
Das heißt, sie wird auch tendenziell deutlich früher wach. Und ich würde dir jetzt gerne einmal sagen, was du jetzt in deinem Garten tun kannst, damit, wenn sie dann wach wird, das ist tatsächlich in manchen Regionen hier bei uns schon im Februar.
So früh schon?
Genau, kein Schnee liegt, dann erwärmt die Sonne sozusagen den Ort, wo sie schläft. Wir gehen nochmal gleich darauf ein, wo sie denn schlafen kann.
Mhm.
Aber ne, diese Schlafstätte wird dann erwärmt. Das ist für sie ein Zeichen, dass sie aufstehen kann. Das ist auch leider oft ein großes Problem für unsere Hummeln, denn wenn dann nochmal ein Schneesturm kommt, klar, oder beispielsweise halt auch sowas wie viel Regen, Überflutung und sowas, dann sterben die tatsächlich, ja, und schaffen das nicht, in die Saison wirklich reinzukommen.
Ja, ich finde jetzt, die letzten Winter waren wirklich im März nochmal richtig kalt. Mhm. Ne? Dieser Kälteeinbruch, also ich glaube, vor 2 Jahren hatten wir auf jeden Fall Schnee. Letztes Jahr hatten wir auf jeden Fall Schnee, also zumindest in Norddeutschland. Und das ist natürlich super interessant. Vielleicht, ja, hast du ja noch Tipps, die helfen, dass die Hummel sich vielleicht doch noch ein bisschen besser verstecken kann, oder?
Mhm. Also, gespannt. Was denkst du denn, wo sie schläft?
Ich glaube, ich habe ja so bei mir verschiedenes Holz aufgestapelt, ne, hinten im Garten. Und ich glaube, die leben da gerne in diesen Ritzen drin.
Ja, unter anderem ist das ein ganz beliebter Ort, wo die überwintern.
Da habe ich nämlich auch öfter schon Bienen einfach rumfliegen sehen. Ich habe die nie da reinklettern sehen, aber die waren immer da. Ja, und ansonsten gibt es natürlich so Bienenhäuser. Wie nennt man die, die man so...
Ja, Insektenhotels.
Genau, stimmt. Ne? Genau,
Insektenhotels. Die Problematik an Insektenhotels ist halt, dass das sehr oft für diese Bienen gebaut ist, die halt so Honig geben, also so Honigbienen. Aber so Wildbienen, gerade die Hummel, produziert eigentlich gar keinen Honig. Und wenn man halt mal so reinguckt, dann wird da immer so ein Schlafgemach angeboten, was in der horizontalen ist.
Genau, und, ja.
Genau, aber eigentlich ist es so, dass Wildbienenarten tendenziell eher in der senkrechten überwintern. Deswegen ist es beispielsweise auch total gut, wenn man Sonnenblumen nicht komplett abschneidet also nicht komplett rausreißt, nachdem sie verblüht sind, sondern wenn man sie oben abschneidet. Denn dann legt sich so im Stängel dieses Mark frei. Das ist ja so eine weiche, styroporartige Masse. Und da können die sich eigentlich so richtig schön einbetten.
Das heißt, spannend.
Falls du Sonnenblumen im Garten hast, solltest
hab ich
du
nicht.
Die...
Aber ich weiß, du hast richtig viele.
Ja, genau,
viele.
Ich habe richtig viele.
Und die sind ja auch richtig hoch. Die werden ja, weiß nicht, bis zu 3 Meter hoch.
Also die sind riesig, die ich hier habe.
Ja.
Und... Die haben auch, also das ist ja so ein richtiger kleiner Stamm, den die halt haben, weil die so groß sind. Also ich weiß nicht, so Durchmesser haben die bestimmt 5 Zentimeter teilweise.
Ja.
Also das ist wirklich sehr, sehr dick.
Wäre auch echt schade drum, wenn du die dann jetzt abkappst, ne? Und dann haben die Bienen gar kein richtiges Zuhause mehr. Aber wusste ich gar nicht. Ich weiß nur, dass Wildbienen ja auch gerne natürlich in alten Baumstümpfen oder toten Bäumen wohnen.
Ja.
Aber macht natürlich Sinn, die sind ja auch wieder senkrecht sozusagen.
Es gibt ja auch Mauerbienen zum Beispiel, die sind natürlich gerne in so Mauerritzen und sowas alles. Und es schließt jetzt nicht das eine schließt jetzt nicht das andere aus. Manche akzeptieren das auch, dass sie natürlich in einer senkrechten sind, aber eben viele dieser Ursprungsarten, dieser Wildarten tatsächlich eigentlich nicht.
Ja, spannend.
Und so, wir haben jetzt einmal kurz besprochen, was kann man jetzt halt gerade machen. Wir haben überlegt, wo schlafen die eigentlich ganz gerne drin. Und jetzt wollte ich gerne nochmal darauf eingehen, was du jetzt machen kannst für das Frühjahr. Weil wir haben ja gesagt, gegebenenfalls, wenn nicht so viel Schnee liegt, dann sind die auch schon ab Februar wach. Was hast du denn in deinem Garten, was im Februar blüht, damit die dann auch mit Nahrung versorgt werden?
Ja, ehrlicherweise glaube ich noch gar nichts.
Ja.
Also vielleicht so Kohl, der dann vielleicht in die Blüte geht.
Über den Winter glaube ich nicht.
Ja, wenn es dann warm wird? Nee, weiß ich nicht. Ne? Mhm. Also vor allem, das müssen ja richtige Frühblüher sein. Also ich glaube, an Gemüse blüht dann noch nichts. Mhm. Also da können wir nichts machen.
Bei deiner Hecke? Ich weiß, du hast bei deiner Hecke was dabei, was auf jeden Fall super früh blüht.
Ja, ich weiß, es gibt auch so Forsythien und sowas, ne? Aber das habe ich nicht bei mir. Die sind mir immer richtig schön, weil die so gelb sind und deswegen mag ich die gleich im Winter. Ja, dann muss man wahrscheinlich auf Frühlingszwiebeln, also ne, die Frühblüher sozusagen.
Genau, also wenn wir jetzt einmal so über die Hecken nachdenken, dann weiß ich, dass du die Kornelkirsche bei dir hast und die blüht im Februar.
So früh schon?
Ja.
Ich habe die ja erst neu gepflanzt, deswegen weiß ich gar nicht, wann die blüht.
Und du hast sie über den Sommer hoffentlich nicht vertrocknen lassen?
Bestimmt, teilweise.
Okay, dann gucken wir mal, was davon noch kommt. Dann gibt es den Winterschneeball. Das ist ja auch so eine Heckenbuschart, die man pflanzen könnte. So eine Kätzchenweiden sind auch immer so ein bisschen, das ist sehr früh. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, da ich selber keine habe, ob die tatsächlich auch schon im Februar sind oder ob die nicht eher irgendwann im März kommen. Aber das wären auf jeden Fall so Büsche und Sträucher, die man jetzt auch prima noch pflanzen kann, um die dann im nächsten Frühjahr hoffentlich schon blühend im Garten zu haben.
Stimmt, das ist die perfekte Pflanzzeit für Hecken gerade. Mhm. Also und auch Obstbäume und so weiter. Mhm. Bei mir ist ja so, dass der Aprikosenbaum, der blüht auch immer richtig früh. Der blüht immer schon im April, glaube ich, oder März, April. Und wenn dann im Mai nochmal der, dieser Frost kommt, da gibt es doch so einen Namen für. Du weißt, was ich meine. Und der lässt die ganzen Blüten dann wieder abfrieren.
Hast du dieses Jahr denn welche geerntet? Nee,
alle wieder abgefallen. Oh. Aber die Bienen waren dran. Ah, ja, daher, die haben wenigstens was zu essen gehabt. Mhm. Aber das war, glaube ich, auch erst ab März. Aber guter Punkt, dass man wirklich schon gucken sollte, ab Januar, Februar, dass man, also ist ja auch schön fürs Auge, ne, dass da was blüht. Und dann für die Bienen natürlich noch besser.
Ja. Und dann hast du es schon gesagt, also so Zwiebeln, ne, kann man jetzt auch noch prima, ist ja beste Zeit eigentlich, solange der Boden frostfrei ist, kann man auf jeden Fall bis locker in den Dezember hinein auch noch Zwiebeln ausbringen. Mhm. Und da geht es eben nicht nur um so Tulpen, die halt ganz klassisch ja eher so im April oder so zur Osterzeit, sagt man ja oft, fängt das alles so an. Das heißt, April, Mai sind eigentlich so die Tulpen. Wichtig wären eben Zwiebeln oder Blumen, die halt schon früher da sind. Mhm. Und das ist unter anderem zum Beispiel die Winterlinge. Das sind welche, die haben so, die sind so klein und gelb.
Also ja, so kleine Miniköpfchen.
Ja. Genau, die kennt man oft, glaube ich, aus so einem schönen Waldspaziergang. Mhm. Ne? Also da kenne ich die irgendwie her. Da sind die dann in so großen Feldern schon fast, wenn man da manchmal so durchgeht, sieht man die. Oder auch das Alpenveilchen. Also wie der Name schon sagt, Alpen, ne, das verträgt auch tatsächlich so kältere Temperaturen. Ja, eine gute Wahl sind auch noch Elfenkrokusse. Kennst du die?
Habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen.
Doch, die hast du bestimmt schon gesehen.
Also gesehen vielleicht schon, aber ich kann überhaupt nichts.
Das sind so die kleinen Krokusse, die so weißlich-lila sind. Die laufen nach außen so lilalich aus. Das ist auch etwas, was auf jeden Fall super früh im Jahr schon blüht. Ja. Und ja, also das heißt, zu Weihnachten schenke ich dir dies Jahr noch ein kleines Töpfchen, wo ein paar Blumenzwiebeln drin sind.
Ist echt so, weil ich finde, also man sollte ja die Blumen auch setzen oder Blumenzwiebeln, bis halt der erste Frost kommt. Und derzeit ist es ja wirklich so, dass bis Weihnachten ist ja wahrscheinlich eh noch gar kein Bodenfrost. Da kann man das locker als Weihnachtsgeschenk noch nehmen.
Ja, genau.
Gute Idee.
Genau, das war das zum Thema der Hummeln. Und jetzt habe ich noch ein weiteres Tier vorbereitet.
Mhm, spannend.
Und zwar den Igel.
Den haben wir auch.
Ja, genau. Ja. Und ich habe auch einen Igel bei mir. Und ich habe dir da ein paar ganz interessante Fakten mitgebracht.
Aber warte mal, der Igel ist jetzt schon bei dir.
Der ist jetzt schon bei mir.
Im Oktober.
Genau.
Okay, und der ist bei euch am Haus und läuft da rum.
Ja, genau. Also der streift durch die Nachbarschaft.
Ja, und woher weißt du, dass er da ist? Siehst du den wirklich also tagsüber?
Nein, also wenn du einen Igel tagsüber siehst, dann ist der entweder sehr jung und hat Hunger. Mhm. Oder er ist alt und hat Hunger oder er ist halt verletzt.
Okay, also eigentlich tagsüber sieht man die gar nicht.
Genau, in der Regel sieht man die tagsüber nicht, aber jüngere Igel kommen da wohl offensichtlich ab und an nochmal so ein bisschen durcheinander. Mhm. Ein Igel ist in der Regel so bei Sonnenuntergang unterwegs und dann meistens für so 3-4 Stunden ungefähr.
Und dann geht er wieder schlafen.
Genau, und die restliche Zeit schläft er eigentlich. Mhm. Er legt aber auch relativ weite Strecken zurück, um an Nahrung zu kommen. Und jetzt schätzt doch mal, wie groß so ein oder wie schwer so ein Jungigel ungefähr ist. Also erstmal einmal die Info. Igel können bis in den September hinein noch Junge bekommen. Mhm. Das ist das eine. Das heißt also, die wir jetzt wahrscheinlich sehen würden, wenn wir denn welche sehen würden, wären die sehr, sehr klein. Ich rede jetzt so von einem Igel, der am Anfang der Saison geboren wurde. Also eher so im Juni, Juli ungefähr.
Ach, okay.
Ne? Also was meinst du denn, wie schwer der jetzt ungefähr sein müsste?
Ja, ich habe ja bei mir auch schon mal welche gesehen.
Ist das ein Jungigel oder ein Altigel? Was denkst du?
Ich glaube, bei mir war der schon älter. Der war schon ziemlich groß. Wir haben nämlich so einen Futternapf für die Katze und da ist Trockenfutter drin. Und da sitzt der so komplett drin. Also der frisst nicht nur draus, sondern setzt sich einmal rein. Und was sind das so? Vielleicht 15 oder 10 Zentimeter im Durchmesser? Was ist denn so eine Katzenschale? Ja, oder so in dem Dreh. Und dann halt sozusagen noch nach oben. Ich würde sagen, der hat so 500 Gramm.
Ein Altigel?
Ja.
Okay. Ich lasse dich lieber, also...
Ich meine, der besteht doch eigentlich nur so aus Haut und Knochen und dann hat er seine Stacheln
also
dran.
Wenn er nur aus Haut und Knochen besteht, dann hoffe ich, dass du ihn richtig gut zufütterst.
Ja, aber der ist doch eigentlich voll klein noch. Das ist, also unsere Katze wiegt so 6 Kilo.
Mhm.
Und das ist ja schon eigentlich schwer für ein Tier. Und dann, wenn ich den Igel da nehme, sollte der so groß wie ihr Kopf. Nein, der ist schon größer.
Okay, dann okay. Ist es aber kein...
Nee, das war
also
kein
ein Jungigel hat ungefähr 600 Gramm.
Okay, ein Jungigel.
Genau, ja. Also das heißt, der ist jetzt irgendwann im Sommer geboren, hat jetzt schon ein bisschen gefressen, hat 600 Gramm. Das heißt also, der ist ungefähr so groß wie... Oder größer als die große Futterdose, die du Toddy so gibst.
Ja, stimmt.
Toddy kriegt wie viel? 200 ist da
ja,
drin?
Ja, der kriegt immer 200 Gramm.
So, das heißt... Dreimal so groß ungefähr.
Ja, interessant. Hätte ich jetzt nicht. Ich dachte immer wirklich, wenn man die so sieht, die sind leichter.
Mhm. Ein Altigel, was meinst du, wie schwer der so ungefähr ist?
Doppelt so schwer?
Ja, also doppelt so schwer. Das heißt 1,2 Kilo kommt ungefähr, sollte so ein Igel
spannend.
Auf die Waage bringen. Wenn der tatsächlich so dünn ist, wie du gesagt hast, wie du angenommen hast, dann siehst du, dass er unterernährt ist an dem Hungerknick. Das heißt, er hat im Nacken so eine Falte, die ist so eingefallen und es ist nicht diese schöne, runde...
Igelform. So,
diese,
ne?
Genau, diese Igelform von der Schnauze bis hinten weg. So, das ist dann nicht eine Linie, sondern es ist im Prinzip so ein Knick im Nacken und dann siehst du, er ist unterernährt.
Ja, ach okay,
und
spannend.
Und ein Igel... muss jetzt zu dem Zeitpunkt, in dem wir uns gerade befinden, muss der ungefähr 480 oder frisst der so durchschnittlich 480 Gramm an Insekten jeden Abend.
Am Tag?
Muss er schaffen, damit er nämlich das Gewicht erhält, was er braucht, um in den Winterschlaf gehen zu können. Und auch diesen Winterschlaf zu überleben. Und glaubst du, er schafft das in deinem Garten jeden Abend 480 Gramm an Insekten?
Hm.
Wenn es ein Jungigel ist. Wenn er ein Altigel ist, braucht er natürlich das Doppelte. Ne? Also
ja,
er ist
genau.
ja ungefähr doppelt so schwer.
Doppelt so groß. Also ich würde sagen, was ja auf jeden Fall gerade viel da sind, sind Spinnen. Ist ja doch so ein bisschen Altweibersommer. Überall sind Spinnenweben und ich habe natürlich auch überall diese dicken, richtig dicken Kreuzspinnen. Also die frisst er bestimmt voll gerne. Aber eh du da 400 Gramm damit voll hast, das dauert ja eine Weile. Aber ich würde sagen, was wir ganz viel haben, sind natürlich richtig dicke Nacktschnecken.
Okay.
Wenn er die frisst, dann ist er doch relativ schnell durch, glaube ich.
Ja, ein Igel frisst keine Nacktschnecken.
Die macht er nicht?
Nein, die frisst er eigentlich nur in der Not. Also es gibt von vom NABU ist das, glaube ich, sogar eine Studie und die haben mal so die Mageninhalte von Igeln sich angeguckt. Und Igel sind eigentlich Insektenfresser. Und falls es jetzt so ist, dass sie mal eine Nacktschnecke finden, dann also können sie die auch fressen. Aber das macht eigentlich nur 5% vom Mageninhalt aus. Das ist halt eigentlich nichts. Also wenn du dir überlegst, so eine Schnecke zu fressen, das war dann wahrscheinlich mehr ein Zufallsfund, als dass das wirklich beabsichtigt gewesen ist, dass er die frisst. Aber damit kommst du schon zu dem wichtigsten Punkt, warum man einen Igel im Garten eigentlich auch ansiedeln sollte.
Mhm.
Denn der frisst auf jeden Fall auch so Schädlinge und Insekten, die man halt in seinem Garten ja auch einfach manchmal hat.
Mhm.
Kümmert sich ganz zuverlässig darum, kann offensichtlich davon auch jeden Tag richtig viel vertilgen, hat aber ein großes Problem, denn unsere Gärten in Deutschland, sage ich mal, ne, sind oft nicht sehr igelgerecht einfach ausgestattet. Also du hast recht, sammel mal 400 Gramm an Insekten. Plus, er ist ja vielleicht nicht alleine, wenn da jetzt noch irgendwie ein weiterer Igel ist, dann brauchst du ja eigentlich die doppelte Menge an Insekten.
Und im besten Fall hat er ja eine Familie irgendwie im Schlepptau noch.
Genau, ja, genau. Also männliche Igel sind eigentlich Einzelgänger, aber oder generell sind Igel, glaube ich, Einzelgänger. Sie sind aber sehr ortstreu. Das heißt also, sehr wahrscheinlich ist der Igel, den du da hast, auch tatsächlich schon seit mehreren Jahren bei dir.
Ja, gut zu wissen.
Und was man jetzt für den Igel tun kann, um ihn in dem Garten anzusiedeln, sind Laubhaufen. Ne? Mhm. Also so ein bisschen Laub zusammenkehren. Da drinnen siedeln sich ja auch super gerne so Käfer und Insekten und sowas alles an. Das heißt also, er kann da zum einen nach einem Unterschlupf suchen und zum anderen kann er aber auch diese Sachen da gleich fressen, ja, wie die er so findet.
Stimmt, die gehen ja da automatisch auch rein. Aber wie ist das jetzt, wenn man sich das praktisch vorstellt? Ich denke jetzt an deinen Garten. Also bei mir ist kein Problem. Da ist überall, kannst du Laubhaufen hinmachen. Das interessiert keinen, weil da ist ja ein Stück Wald dran. Und ist mir dann auch egal, wie das aussieht. Aber bei dir, du hast so schön englischen Rasen, ne, daneben sind die Beete und dann sind da die Sonnenblumen. Und da will man ja natürlich nicht so einen großen Haufen haben.
Genau,
wie machst du das dann?
Genau, ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich so an einer Ecke das sammeln werde. Und ich hoffe natürlich, dass er sich da auch wohlfühlt und sich dann da ansiedelt. Ich muss aber gestehen, also du sagst ja selber, bei mir sieht das jetzt gerade nicht so aus und bei vielen meiner Nachbarn natürlich auch nicht. Aber wir haben ja auch, und deswegen ist er wahrscheinlich auch bei uns, das Naturschutzgebiet in der Nähe. Ich gehe davon aus, dass er vielleicht dort auch die Möglichkeit hat, einen Unterschlupf zu finden.
Ja, stimmt. Und außerdem ist ja, du hast ja zum Beispiel jetzt auch eine Hecke angebaut, die so eine essbare Hecke sozusagen ist. Und ich glaube, sobald du dann auch sagst, ich mulche die Hecke, dann ist da ja auch ein Streifen von Laub sozusagen drunter. Und ich glaube, das muss ja jetzt nicht so hoch sein, oder? So ein Laubhaufen?
Nö, muss es nicht.
Ja, weil vielleicht geht der sonst auch in so eine Dinger rein. Das hast du jetzt natürlich bei Naturja-Hecke oder so nicht, aber alles, was eigentlich Laub abwirft, baut ja unter sich selber, wenn du es nicht weghakst, eigentlich dann schon so eine Mulchschicht, wo der Igel rein kann.
Genau, das auf jeden Fall. Wenn man jetzt sagt, man hätte das gerne ordentlich, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ein Igelhaus zu kaufen.
Ja, stimmt.
Aber rein realistisch sollte man halt schon sein, weil der wird natürlich da auch nicht einziehen, wenn da nicht irgendwie was drin ist, womit er sich schützen kann. Das heißt also, auch da müsste man halt eigentlich Blattwerk und Stroh bereitlegen, damit er es sich da kuschelig machen kann. Weil der wird ja nicht in so einen Holzverschlag einfach nur einziehen und dann da drunter liegen, sondern der will es natürlich auch irgendwie schön muckelig haben,
für
wenn er
dann
so ein paar Monate da drin liegen soll.
Und das Schönste ist ja auch, wenn du dann schläfst und neben dir krabbelt gleich eine Spinne lang und die kannst du dann sofort essen.
Ja, genau, so ungefähr ist das.
Spannend.
Was
ja,
man,
super süß.
Was man jetzt auch dringend machen sollte, ist Wasser bereitstellen für so eine Tiere.
Jetzt immer noch,
genau,
obwohl es also so viel regnet.
Ja, also genau. Ich würde immer gucken, dass frisches Wasser irgendwie bereitsteht. Natürlich auch für die Vögel. Also selbst wenn sie es nicht annehmen in dem Moment, ist es trotzdem irgendwie besser, das zu haben, als es zu brauchen.
Und stört ja meistens auch
nicht. Genau, es stört meistens auch nicht. Und dann gibt es ja so dieses viel umstrittene Thema, die Igel auch zu füttern. Du weißt ich füttere meinen. Du hast ja gesagt, deiner geht auch immer
anders. Geht halt erst automatisch ran.
Genau, und Igel sind ja Wildtiere und Wildtiere darf man ja eigentlich nicht füttern. Das ist halt verboten. Aber ich sag mal so, wenn man den jetzt füttern möchte, dann ist es halt wichtig, darauf zu achten, dass man ein hochwertiges Futter nimmt. Und das ist zum Beispiel kein Futter, was so extra irgendwie in so Tierhandlungen verkauft wird, sondern das ist wirklich hauptsächlich Fleisch oder eiweißhaltige Nahrung. Das heißt, er braucht eigentlich zu 100% Fleisch. Oh, also was dann oft in so hochwertigen Katzenfuttern beispielsweise...
Ja, deswegen geht er da auch ran wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Also so, wir haben ja so Katzenfutter mit so 70% Fleisch. Das ist schon eigentlich sehr, sehr gut. Was man auch machen kann, wie gesagt, eiweißhaltige Nahrung, weil er natürlich ein Insektenfresser ist. Man kann ihm auch so, das nennt sich irgendwie schlotzig, gebratenes Ei kann man ihm anbieten. Sowas frisst er eigentlich auch.
Okay.
Bitte kein Obst reinmischen und keine Haferflocken. Sowas ist nicht für einen Igelmagen gedacht. Und der Grund, warum ich zum Beispiel zufüttere, ist halt einfach, dass er auf der Suche nach Insekten ja auch lange Strecken zurücklegen muss.
Stimmt, ja.
Und dafür braucht er natürlich Energie. Das heißt, ich will nicht, dass wenn er dann endlich mal ein Insekt findet und das frisst, dass er das dann gleich quasi in Energie wieder umsetzen muss, weil er dann weiterläuft.
Ja, stimmt.
Das heißt, ich stelle immer eine Portion für ihn hin, damit ich weiß, er ist für den Abend auf jeden Fall schon einmal satt.
Und bei Tieren ist es ja auch oft so, dass eigentlich kein Tier sich überfrisst. Das ist ja der Mensch eigentlich das einzige Tier, was sich überfrisst. Und deswegen kann er ja eigentlich nicht zu viel haben. Also ne, dann lässt er bei dir was liegen, wenn es ihm zu viel wird.
Ja.
Ja, interessant, super.
Ja.
Muss ich da nochmal Ausschau halten, ob bei uns der jetzt schon rauskommt? Also dieses Jahr habe ich ihn noch nicht gesehen, letztes Jahr schon.
Ja. Genau, also das war es, was ich jetzt vorbereitet hatte zu den Tierschutzmaßnahmen, die jetzt in den Gärten stattfinden können. Also wirklich irgendwie nicht alles wegräumen, Stauden nicht unbedingt alle abschneiden, beziehungsweise wenn dann mal so eine Sonnenblume, damit sich da eine Hummel drin verkriechen kann, nicht alles blitzeblank halten, schön vielleicht alles auf einen Haufen kehren, damit dann da ein Igel einziehen kann. Mhm. Und ja, das wäre das, was ich so empfehlen würde. Schön Blumen, Zwiebeln kaufen und ja, verschenken. Auch auf einem Balkon kann man ganz prima in so Blumenkästen, kann man ja so Zwiebeln vergraben. Das blüht ja auch super schön.
Das ist auch eh richtig schön. Balkon, genau, ne? Weil es also da meistens auch ein bisschen wärmer, früher warm ist, hast du dann auch schneller dann die schönen Blüten. Und ja, richtig toll.
Genau, also ich bin gespannt, was die GärtnerInnen, die uns hier so folgen und hören, was die denn selbst so machen. Und ich würde mich total freuen, wenn die auf unserem Instagram-Kanal unter dem Folgenbeitrag einfach mal kommentieren könnten, was die denn in ihren Gärten ja aktuell so entdeckt haben oder vielleicht auch ja schon machen. Vielleicht hat der ein oder andere ja auch einen Igel.
Oder noch mehr Tipps.
Ja, ne? Oder das noch andere
Tipps.
Da gibt es
bestimmt noch ein paar andere. Aber super spannend. Und ich würde sagen, wir machen dann jetzt erstmal Feierabend.
Ja, aber wir kriegen von dir ja jetzt noch das unnütze Wissen, oder?
Das stimmt. Das ist ja die Kategorie, in die ich mich da rein manövriert habe. Und jetzt muss ich jedes Mal zu jeder Folge ein unnützes Wissen mitbringen. Macht ja auch Spaß. Und diesmal geht es darum, um auch ein anderes Tier. Das ist ganz zufällig, dass ich auch ein Tier-Fact ausgewählt habe. Diesmal geht es aber um eine Vogelart. Und zwar um Schwäne.
Oh, cool. Ja. Ich mag Schwäne.
Ja, Schwäne sind eigentlich ganz cool. Und in Finnland ist es so, dass im März, wissen alle sozusagen, der Frühling kommt, weil die Schwäne zurückkommen und auf den Seen dann sich wieder ansiedeln und da rumschwimmen. Und deswegen heißt der Monat März, wörtlich übersetzt im Finnischen, auch der Monat, in dem die Schwäne kommen.
Oh, cool.
Und das heißt auf Finnisch, ich muss mal kurz nachgucken.
Jetzt alle Finnen bitte weghören.
Mali Skuta. So heißt
März. Das hast du schön gesagt.
Ja, finde ich eigentlich ganz schön.
Ja,
ne?
Total.
Wenn man so ein Wortlaut noch irgendwie drin hat. Ja, das war mein Fakt diesmal.
Okay, das war zwar unnützes Wissen, aber super schön.
Finde ich auch. Und vielleicht, wenn man dann wirklich mal gefragt wird und so sagt, ja, hier sag mal was, was ich noch nicht weiß oder wie auch immer, dann kann man das nehmen.
Das stimmt.
Okay, das unnütze Wissen ist natürlich ja auch nicht immer wirklich hilfreich. Okay, ich glaube, wir sind dann jetzt am Ende der Podcast-Folge angekommen. Und ja, nächste Woche geht's weiter, immer freitags, muss man sich jetzt langsam mal merken. Man kann uns ja auch auf Spotify abonnieren oder auf unserer Webseite ist der Podcast auch immer abzuhören. Da ist die neueste Folge, da sieht man alle anderen Folgen. Also man kann jetzt eigentlich nichts mehr von uns verpassen.
Und nächste Woche bist du dran, da darf ich zuhören, oder?
Genau, da bereite ich ein Thema vor und das wird sehr interessant.
Oh, ich freue mich.
Ich mich auch. Bis dann.
Tschüss.